Der Predigttext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 23. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche errette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das war so. Nein, das war anders. Nein, das war so, definitiv. Nein, das war anders. Ich war doch selbst dabei. Nein, das war so. Wetten? Okay, lass uns wetten. Ja, und was wetten wir denn? Ja, wir wetten darum, dass der Verlierer einen Tag lang der Diener des Gewinners sein muss. Ich weiß nicht, ob ihr noch solche Wetten kennt. Macht man ja manchmal so. Raus kommt dann, der Verlierer muss dienen. Der Verlierer muss machen, was der andere will, ob er will oder nicht. Paulus sagt hier, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Paulus war kein Verlierer. Er stand auch in keiner Schuld. Er war keinem Menschen etwas verpflichtet. Er war von keinem abhängig. Er hat noch nicht mal eine Wette verloren. Und dennoch will er sich jedermann freiwillig zum Diener, das heißt wörtlich zum Sklaven machen, um desto mehr Menschen zu erreichen. Und zwar für das Evangelium zu erreichen. Mein Thema lautet heute christliche Freiheit. Das ist ja das Thema über diese Kapitel 8 bis 10 im 1. Korintherbrief, die christliche Freiheit. Das letzte Mal hatten wir christliche Freiheit und die Grauzone des Lebens, in dem wir leben. Und diesmal geht es um die christliche Freiheit und die Evangelisation. Mission. Ja, wie können wir andere erreichen? Mein erster Punkt lautet, sich anderen unterordnen. Damals ordnete man Menschen ein, und zwar in Freie und in Sklaven. Das war eine Einteilung, die war damals so normal wie bei uns vor ein paar Jahren noch die Einteilung in Männer und Frauen. Ja. Heute im Bekenntnisunterricht geht es wieder um das Thema Gender Mainstreaming. Da werde ich nochmal aufzeigen, dass das eben nicht mehr so ist bei uns. Aber gut, wir kennen das noch, das ist normal. Paulus war kein Sklave, also er war frei. Er war noch nicht einmal von einem wohltätigen Spender abhängig, dem er vielleicht versuchen musste zu gefallen. Er sagt ihm hier, ich bin frei von allem. Keine Verpflichtung. Umso krasser war es, dass er sich allen freiwillig zum Sklaven machte. Sklaven wollte natürlich keiner sein. Paulus verzichtete, das macht er in den Versen vorher deutlich, auf seinen Lohn in Korinth. Er wollte nichts für seine Arbeit dort von der Gemeinde haben. Er machte das, um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass er das Evangelium verkündet, wegen dem finanziellen Vorteil, um irgendwie was materiell dafür zu bekommen. Sollte auf keinen Fall dieser Eindruck entstehen. Er arbeitete stattdessen nebenbei als einfacher Handwerker. Sein sozialer Status, der war dementsprechend gering, niedrig. Aber diese Aktion, diese Herangehensweise, die toppt das nochmal. Paulus konnte wirklich nicht deutlicher machen, dass ihm es eben nicht um sich ging, sondern dass es ihm ums Evangelium ging. Ein Sklave hatte keine Autorität, keinen Einfluss auf andere Personen. Er hatte keine eigene Identität. Er gehörte jemand. Er musste sich nach dem richten, dem er gehörte. Und Paulus nimmt jetzt die Stellung eines machtlosen Sklaven ein, um Menschen Rettung zu bringen, denen er dient. Rein menschlich gesehen würden wir sagen, das ist keine ideale Person, um irgendwie Einfluss auf Menschen zu haben. Aber es ist der Weg des Kreuzes. Es ist der Weg, den Christus selbst gegangen ist, sich zu erniedrigen, zu dienen, ein Knecht zu werden. Wenn wir andere versuchen, mit dem Evangelium zu erreichen, dann brauchen wir genau diese innere Einstellung. Kommen wir nicht von oben herab, so als die geistlichen Riesen, die eben alles schon begriffen haben, und die dann den Ungläubigen den rechten Weg, so wie man es richtig macht, wie man's, was man nun wirklich glauben muss, zeigen. Wir versuchen auch nicht, andere zu manipulieren durch irgendwelche Tricks. Wir wollen sie auch nicht gängeln und drängeln. Wir kommen zu ihnen, um ihnen zu dienen. Wir ordnen uns ihnen unter, in dem Sinn, dass wir ihre ewige Rettung zu unserer obersten Prämisse machen. In den nächsten Versen macht Paulus das jetzt anschaulich, was es konkret bedeutet, sich jedermann zum Sklaven zu machen. Ja, Paulus ist ja jetzt nicht von Haus zu Haus gegangen und hat gefragt, ob er dort die Hausarbeit machen kann. Also, was bedeutet das jetzt konkret? Paulus veränderte sein Leben aus Liebe zu den Verlorenen. Er verzichtete auf seine Rechte, auf seine Gewohnheiten, um sich, solange es ohne Sündigen zu ging, den Vorstellungen und Gewohnheiten der anderen anzupassen. Mit anderen Worten, um sich mit ihnen zu identifizieren. Eben mit denen er die gute Nachricht bringen wollte, um sie wirklich zu verstehen, damit sie dann ihn verstehen können. Das ist mein zweiter Punkt. Das erste war, sich dem anderen unterordnen, und der Punkt zwei, sich mit dem anderen identifizieren. Wir kennen ja das, es gibt solche Männer, die nennt man Frauenversteher, die können gut mit Frauen, die können gut auf sie eingehen. Seit ein paar Jahren kennen wir auch den Begriff Putin-Versteher. Die haben anscheinend größeres Verständnis für die russische Politik. Und wisst ihr, was wir werden müssen? Wir müssen Ungläubigenversteher werden. Moslemversteher, Grünenwählerversteher, Jugendversteher, Rentnerversteher, egal was um euch herum ist. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Denen, die schwach, den Schwachen bin ich geworden, als ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Also Paulus erwähnt hier einige typische kulturelle Unterteilungen. Juden, die unter dem Gesetz sind, das sind vielleicht dann die Proselyten, das sind dann die ohne Gesetz, das sind dann die Heiden, die Schwachen. Werden wir gleich noch sehen, welcher er damit meinen könnte. Man fragt sich doch erstmal, warum kann er sich als Christ diesen nichtchristlichen Gruppierungen anpassen? Normalerweise, wenn ich hier predige, es geht um ein Thema, dann sage ich doch dann immer, und passt euch nicht dieser Welt an. Ja? Schließt keine Kompromisse mit der Welt. Hat Paulus selbst geschrieben, passt euch nicht diesen Weltlauf an. Jetzt sagt er, passt euch an, identifiziert euch mit ihnen. Warum kann er das machen? Das Christentum ist nicht einfach eine andere Kultur, eine andere Art zu leben. Und man kann oder muss sich dann inzwischen zwei oder mehreren Kulturen, mehreren Möglichkeiten entscheiden. Paulus will uns deutlich machen, dass das Evangelium nicht zu einer bestimmten Kultur gehört. Also ein Heide musste nicht Jude werden, um dann Christ zu sein. Ein Jude musste auch nicht aufhören, Jude zu sein, um als Christ zu leben. Christen auf der ganzen Welt, die verbindet natürlich der gemeinsame Glaube, gemeinsame Werte, der gemeinsame Heiland. Aber deshalb sind Christen nicht überall gleich, die sehen nicht alle gleich aus, die leben nicht alle gleich, die handeln nicht alle gleich. Die haben nicht alle die gleiche Kultur, egal wo sie leben. Ja, wir haben schon in Deutschland ziemliche Unterschiede zwischen verschiedenen Gemeinden. Und eben in der, die Kultur, nach der sie leben und die Lebensweise der einzelnen Christen. Ja, viele von euch kommen ja auch aus anderen Gemeinden. Ja, da gibt es ganz schön große Unterschiede. Allein in Deutschland. Paulus sagt, als Christ bleibst du Deutscher. Franzose, Chinese, Bulgare, Peruaner, Senegalese, was weiß ich. Also das Evangelium gehört nicht zu einer bestimmten Kultur, sondern es schlägt Wurzeln in verschiedensten Kulturen und Menschen. Dabei bleibt der Inhalt, das Wesen des Evangeliums unverändert, jedenfalls so sollte es sein. Aber seine äußerliche Gestalt, ja, die Art der Gemeinden, die Lebensweise der Christen, die kann sehr unterschiedlich sein. Paulus passte sich, soweit es ging, durch Sprache und Lebensweise den verschiedenen Kulturkreisen an, um Zugang zu den Menschen zu bekommen, um das Evangelium besser kommunizieren zu können, damit sie es verstanden. Aber er passte sich ihnen auch an, damit die Menschen sehen konnten, was es für sie bedeutete, Christ zu werden. Sie sollten erkennen, dass sie eben nicht ab sofort eine ihnen ganz ungewohnte Kultur annehmen mussten. Ja, dass das Christ zu sein bedeutet, ich muss einfach äußerlich mein Leben komplett ändern. So, ich muss alle meine Gewohnheiten lassen. Meine sündliche Gewohnheiten lassen, klar, das gehört dazu. Aber eben, die sollten sehen, ich muss jetzt nicht aufhören, in meiner Kultur zu leben. Es ging darum, einen anderen Herrn anzunehmen. Ein Heiland. Ein Heiland, der eben zu allen Menschen gekommen ist, egal welche Hautfarbe, Kultur, Rasse, Sprache, Geschlecht. Das ist ja das Besondere an Jesus. Dass man nicht irgendwelche Bedingungen erfüllen muss, zu irgendeinem bestimmten Kreis gehören muss, bevor man dann sagen kann, ja, jetzt kann ich auch zu Jesus gehören. Sondern Jesus kommt zu den Menschen, zu allen. Das Besondere an der Gemeinde Jesu ist es eben auch gerade, dass sie aus verschiedensten Menschen besteht, die dennoch durch die Liebe zu Jesus und Jesu Liebe zu ihnen zutiefst verbunden sind. Aber nochmal, um die verschiedenen Menschen zu erreichen, passte Paulus sich gerne an. Er verzichtete auf seine kulturelle Identität, um sich mit fremden Menschen zu identifizieren, um ihnen deutlich zu machen, dass sich Gottes Sohn selbst mit ihnen identifiziert. Weil Jesus wurde Mensch. Und wir haben das gesehen gerade bei seiner Taufe. Warum ließ er sich denn taufen mit der Taufe des Johannes? Das war ja eine Bußtaufe. Jesus war der, der die eben nicht brauchte, hat es trotzdem gemacht, um zu zeigen, ich komme zu euch, ich identifiziere mich mit euch sündigen Menschen. Und am Ende hat er sogar die Sünde auf sich genommen und ist dafür am Kreuz gestorben. Wie können wir das auf uns anwenden? Diese Botschaft, diesen Text, dieses Vorbild von Paulus. Zunächst einmal gilt dir diese Botschaft natürlich in dem Sinne, dass auch du als Christ in deiner Kultur nach deinen Gewohnheiten leben kannst. Du musst kein Jude werden, kein Mönch. Du musst nicht leben wie Luther oder Calvin. Du musst noch nicht mal so leben wie Ludwig oder Klaus oder Stefan oder Reinhard. Du hast die christliche Freiheit. Aber wenn es jetzt darum geht, sich anderen Kulturen anzupassen, wie Paulus das uns hier vormacht, dann denken wir wahrscheinlich, ja, da geht es um Mission in fernen Ländern, ne, in fremden Kulturen. Und die Sache ist aber die, alle Menschen sind doch verschieden. Also klar geht es in der Mission darum, in fernen Ländern, aber das ist von uns aus gesehen ein bisschen zu weit gedacht oder in dem Sinne zu kurz gedacht. Alle Menschen sind verschieden. Auch wenn sie in derselben Kultur leben. Und um des Evangeliums willen soll ich mir alle Mühe geben, mich in sie hineinzuversetzen, ihnen entgegenzukommen, mich mit ihnen zu identifizieren. Also ich kann mich fragen, wie kann ich dem anderen begegnen, dass ich eine Freundschaft, ein gutes Verhältnis zu ihm bekommen kann? Was interessiert diese Person? Wo sind vielleicht seine Sorgen? Wie denkt er über mich? Wie denkt er über Christen? Wie denkt er über Gott? Und wo finde ich einen Anknüpfungspunkt für das Evangelium? Bei meinen Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Studienfreunden oder bei den anderen Mamas und Papas im Kindergarten oder wo auch immer. Oft ist es ja so, dass wir gerne Zeugnis geben wollen, aber wir warten auf die passende Gelegenheit. Wir bitten Gott, schenk uns doch die passende Gelegenheit, dass wir dann Zeugnis geben können, einladen können. Ich weiß nicht, vielleicht hoffen wir darauf, dass unser Nachbar irgendwann zu uns kommt und sagt, Mensch, wo gehst du eigentlich immer Sonntag früh hin? Oder irgendwas passiert, ein Unglück und die Menschen kommen zu mir und sagen, Mensch, du hast doch diese Hoffnung, erzähl mir mal, ich will auch Hoffnung haben. Ich weiß nicht, auf was wir immer warten, ja? Dass die Leute dann auf einmal zu uns kommen und wissen wollen, was uns so bewegt. Manchmal passiert das, ja? Paulus macht deutlich, dass wir den Auftrag haben, aktiv solche Gelegenheiten zu suchen, indem wir den Weg zum Nächsten gehen, indem wir die Brücke zu ihm schlagen. Den Juden ein Jude, sagt Paulus. Paulus musste nicht mehr nach den jüdischen, nach den mosaischen Reinheitsregeln, Speisevorschriften und so weiter leben. Aber seinen jüdischen Brüdern und Schwestern zuliebe, machte er es trotzdem, wenn er bei ihnen war, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Es gab also Dinge, die waren für Juden so jenseits von Gut und Böse, also so abstoßend, so ungewohnt. Wenn Paulus das gemacht hätte, der hätte sie nie überhaupt mit seiner Botschaft erreichen können. Ja? Die hätten sich schon lange verschlossen. Nun, ich weiß nicht, wie viele Juden ihr kennt. Ich glaube, bei uns ist es jetzt heutzutage nicht so, dass wir ständig Kontakt mit Juden haben, die auch wirklich jüdisch leben. Aber wir kennen wahrscheinlich alle Moslems. Fast jeder von uns hat irgendwo Kontakt mit ihnen, oder? Bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, durch die Schule. Wir sind freundlich zu ihnen, klar. Wir wollen ihnen zeigen, dass Deutsche und auch Christen nette Leute sind, die da offen sind und auch fremdenfreundlich begegnen, keine Frage. Aber habt ihr die innere Einstellung, ihnen gegenüber, ihnen dienen zu wollen? Das ist der erste Schritt innerlich. Ist ihre Errettung wirklich ein wichtiges Anliegen für euch? Er betrachtet sie als Menschen, mit denen ihr nicht zufällig Kontakt habt, sondern die Gott euch in den Weg stellt, die Gott erreichen möchte. Betrachtet sie als Menschen, die fromm sind, die an Gott glauben, die den Geboten sehr wichtig sind, die aber gesetzlichen Irrlehren anhängen, weil sie es so gelernt haben, weil sie von Anfang an so geprägt wurden, weil sie es nicht anders kennen. Kurz, liebt sie, erbarmt euch über sie. Die gute Botschaft, die ihr erfahren durftet, die sollen auch sie erfahren. Und es ist euer Privileg, ein Bote Gottes zu sein, zu ihnen. Und dann kommt der zweite Schritt. Fragt euch, wie kann ich sie erreichen? Fangt an, euch mit ihnen zu identifizieren. Versetzt euch in sie hinein, lernt ihre Kultur kennen und versucht wirklich, sie zu verstehen, damit ihr dann auf sie eingehen könnt, damit sie merken, dass ihr wirklich an ihnen interessiert seid und eben nicht nur eben freundlich seid. Dass es euch wirklich um sie geht. Du kannst zum Beispiel deine muslimischen Kollegen oder Nachbarn zum Essen einladen. Aber es wird wenig Erfolg haben, wenn du nicht ihre Speisevorschriften beachtest. Und es reicht zum Beispiel nicht aus, wenn du sagst, wir grillen und dann lege ich für euch ein paar Rindersteaks auf den Grill. Ja, schon der Grill, auf dem irgendwann mal Schweinefleisch lag, ist sozusagen nicht mehr zu verwenden. Also man muss sich da wirklich damit beschäftigen. Für sie ist auch der Respekt vor Gott sehr wichtig. Wir sagen ja auch für uns. Aber wisst ihr, wir gehen zu Gott wie zu unserem Papa. Das kennen die nicht. Jesus ist unser Mitbruder. Das ist für sie total ungewohnt. Schon der Koran, das Buch, ja, ist für sie sehr wichtig. Also das Heilige Buch, in dem Sinne denken sie auch, ja, für uns als Christen muss die Bibel ja auch so wichtig sein. Sagen wir, ja, die Bibel ist uns wichtig. Aber schon das äußerliche Buch ist für sie wichtig. Für einen Christen ist es ziemlich cool, eine abgeflatterte Bibel zu haben, ja, bemalt, vielleicht sogar kaputt. Das zeigt so, die nehme ich überall mit hin. Ja? Ich lese immer meine Bibel, die schon zerlesen. Ja? Das ist ein Zeichen fast für einen guten Christen. Ja? Jemand ist es mal passiert, er hat einen Moslem besucht, hat mit ihm über den Glauben gesprochen und dann auf Verabschiedung hat er sich hingekniet und seinen Schuh zugemacht und hat seine Bibel einfach neben sich auf den Fußboden gelegt. Das war für den Moslem schon unmöglich. Wie geht der mit der Heiligen Schrift um, wenn sie für ihn so heilig ist? Ich hatte selber mal ein Erlebnis, dass ich ein sehr intensives, sehr freundliches und langes Gespräch mit ein oder zwei Moslems hatte beim Autofahren. Warum? Wir haben uns zu Beginn unterhalten über Gottes Heiligkeit, über seine Gebote, über Moral, über die Ehrfurcht, die man vor Gott haben muss. Ja? Das war genau das, wo wir uns gefunden haben. Und dann konnte ich auf dieser Basis auch gut weitergehen und von der Gnade erzählen. Ihr müsst euch das in etwa so vorstellen. Als ob ihr in einem fremden Land seid und dann sagt ihr euch, okay, ich bin jetzt hier für ein paar Wochen oder vielleicht nur eine Woche oder wie auch immer und ich versuche wenigstens ein paar Vokabeln zu lernen, ein paar Wörter zu lernen aus diesem Land. Und wenn ich dann irgendwo mit den Leuten in Kontakt komme oder was essen gehe, dann versuche ich ein paar Wörter zu sagen. Und was ist der Effekt? Die Leute öffnen sich meistens. Ja, sie sind sofort offen. Sie sagen, wow, der ist offen. Der will wirklich was von uns wissen. Der gibt sich Mühe, um wirklich einen Schritt auf uns zuzukommen und ist nicht bloß so ein Tourist, dem alles egal ist, der bedient werden will. Denen ohne Gesetz ist Paulus geworden, wie auch einer ohne Gesetz. Also Paulus war auch bereit, sich mit denen zu identifizieren, die das mosaische Gesetz nicht kennen. Er fügt hier diese Einschränkung hinzu. Ja, unter den Ungläubigen gibt es natürlich auch viele, die gar keinen Gott, gar kein göttliches Gesetz anerkennen. Sagt Paulus, nein, so werde ich natürlich nicht. Ich bleibe immer unter der Autorität Christi. Aber er ist bereit, sich den Sitten der Heiden anzupassen, solange er nicht gegen das Wort und Gebot Jesu verstoßen muss. Nun, ich denke, solche Menschen, die haben wir überall. Menschen, die sich halbwegs vielleicht an die Gesetze des Staates halten, ansonsten aber selber die höchste Instanz ihres Lebens sind. Menschen, die sich nicht nach den allgemein anerkannten Werten richten, denen Werte vielleicht ganz egal sind. Ich will jetzt nicht alle Jugendlichen über einen Kamm scheren, aber es ist eben zumeist die Tendenz eher jüngerer Leute, dass sie frei sein wollen, dass sie gegen die Vorgaben der Gesellschaft eben rebellieren. Dass sie sich nicht von irgendwelchen Vorschriften und Sitten und das haben wir schon immer so gemacht, einschränken lassen wollen. Wie können wir ihnen entgegenkommen? Zunächst einmal ihnen gegenüber offen sein. Sie wiederum mit Barmherzigkeit und Liebe betrachten. Nicht von oben herab, so nach dem Motto, ja kommt, werdet erstmal erwachsen. Ja. Und dann heißt es natürlich auch, dass wir ihre Unreife und ihre Eigenart ertragen. Also ich habe öfters mit jungen Leuten zu tun, sind meistens dann Christen auf den Freizeiten, aber es gibt so manche Sachen von Jugendlichen, die muss man dann mit der Zeit, je länger, je mehr, eben auch ertragen. So ist das eben. Aber dass wir dann auch ihre Wünsche ernst nehmen. Ja, wiederum, dass wir uns mit ihnen identifizieren. Wie würde es denn mir an ihrer Stelle gehen, wenn meine Eltern geschieden sind? Wenn ich Lehrer habe, die eigentlich gar keine Vorbilder mehr sind. Wenn ich unter dem Druck der anderen Jugendlichen stehe in Bezug auf Sexualität, auf Drogen, auf Konsum der Medien, auf Klamotten und so weiter. Also wir müssen nicht ihre unreife und sündige Dinge annehme und dann auch selber tun, um ihnen entgegenzukommen. Aber versuchen Sie zu verstehen. Und wer Sie versteht, wer merkt, was bewegt Sie, was finden Sie gut, was brauchen Sie, der kann dann auch einen Zugang zu Ihnen finden. Ich staune da immer über eine Freundin von mir, eine ältere Dame aus Hamburg, manche kennen Sie ja, die Marcia, die spricht alle möglichen Leute an, so beim Gassi gehen mit dem Hund und so, die kommt mit den verschiedensten Leuten in Kontakt. Und sie ist jetzt schon eine reifere Frau, sie kommt auch regelmäßig in Kontakt mit jungen Leuten, mit Jugendlichen. Und dann passiert es tatsächlich, dass die Jugendlichen mit ihr reden, dass sich sogar manche öffnen, dass manche beginnen, ihr ihre Probleme zu erzählen. Ich glaube, das machen die nicht, weil sie so flott und so coole Sprüche drauf hat. Der Punkt ist, sie spricht sie an. Sie fragt einfach mal nach, sie geht auf sie zu und die merken, dass sie ist ja wirklich interessiert. Sie ist ja wirklich offen. Die letzte Gruppe, die hier Paulus beispielhaft erwähnt, die Schwachen. Paulus hat ja schon mal von den Schwachen geredet, ja, wir hatten das in der letzten Predigt. Schwache gibt es also innerhalb der Gemeinde, Christen, denen es in manchen Bereichen noch an Erkenntnis mangelt. Und dementsprechend, denke ich, müssen wir jetzt auch die Schwachen hier unter den Ungläubigen einordnen. Das werden wahrscheinlich Menschen sein mit niedrigerer Bildung. Menschen, die vielleicht ihr Wissen hauptsächlich aus dem Fernseher beziehen. Vielleicht sind es Menschen, die in manchen unbegründeten Ängsten leben, wo aufgeklärte Menschen sagen, ja, da brauchst du dich doch nicht drum vor Angst haben und drum sorgen. Ja? Frage ist, wie können wir ihnen entgegenkommen? Wie können wir sie erreichen? Eben nicht so, nimmst du mal nicht so ernst oder so. Das ist wahrscheinlich dann nicht der Weg. Nicht überheblich begegnen, wahres Interesse zeigen. Zeigen, dass man keine Vorurteile hat. Sich mit Dingen beschäftigen, die sie eben beschäftigen, um sie besser zu verstehen. Und vor allem das Evangelium, ja, den eigenen Glauben mit Worten erklären, die sie verstehen, die sie kennen. Wie viele Menschen können mit Begriffen wie Sünde, Verlorenheit, Dreieinigkeit, Hölle, Himmel noch was anfangen? Sie müssen begreifen, dass der Glaube, dass das Evangelium nicht etwas für gut gebildete Moralisten ist, sondern dass Jesus gerade zu den Schwachen gekommen ist, zu den Ausgegrenzten, zu den Einfachen, zu den Verachteten, um ihnen zu helfen, um sie zu erhöhen, um sie zu lieben. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche errette. Paulus ist kein toter Fisch, der mit dem Strom schwimmt. Der ist kein Fähnlein, das sich eben dann nach dem Wind ausrichtet. Er ist auch keiner, der manipulieren will. Aber er ist bereit, eigene, berechtigte Ansprüche und Vorrechte und Gewohnheiten, ja, seine eigene Trägheit, sein Hauptsache, ich habe meine Ruhe, über Bord zu werfen, wenn er dadurch Menschen erreichen kann. Den Menschen um uns herum, denen geht es doch genauso wie uns. Sie wollen ihren Komfortbereich nicht verlassen. Kann man sich schon mal sehr gut in sie hineinversetzen. Es fällt ihnen schwer, sich auf Neues einzulassen, erst recht auf Fremde zuzugehen. Deshalb müssen wir auf sie zugehen. Deshalb müssen wir Brücken zu ihnen bauen. Wir müssen das Evangelium zu ihnen bringen. Geht hin in alle Welt und bringt das Evangelium in alle Welt. Das ist der Auftrag. Ohne das Evangelium, ohne die Botschaft, kommen Menschen nicht zum Glauben. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden, wie geschrieben steht? Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Die Frage ist, ob unsere Füße, unsere Schritte lieblich sind. Stimmt mein Leben überein mit der Botschaft, die ich verkündige? Fakt ist, so ein Leben kostet uns etwas. Wir müssen uns zurücknehmen. Dinge, die wir eigentlich mögen, lassen. Dinge, die uns Überwindung kosten, machen. Das bedeutet, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Die mit Fritz schon mal in die Stadt gegangen sind, die haben das mit Sicherheit genauso erfahren. Man verlässt seinen Komfortbereich. Man geht raus. Und das ist erstmal schwierig. Das kostet Überwindung. Das strengt an. Sich in den anderen hineinzuversetzen. Das ist keine Sache, die man mal eben so erledigt. Das hat mit Hingabe, das hat letztendlich mit Liebe zu tun. Wir wollen eine offene Gemeinde sein. Das ist ja das, was auch wir sagen, oder? Wir wollen ein Zeugnis, wir wollen ein Licht für Christus in Osnabrück sein, oder? Das klingt schön, liebe Geschwister, das ist auch schön. Aber es kostet uns etwas. Und weil es uns etwas kostet, schmoren wir dann doch lieber im eigenen Saft. Bloß was für einen Braten eine ziemlich gute Sache ist, ist für die Gemeinde nicht gut. Es wird nicht zur Verbesserung, erst recht nicht zum Wachstum der Gemeinde beitragen. Es wird auch nicht zur Vermehrung unserer eigenen Freude an Christus und am Evangelium beitragen. Was sagt Paulus hier am Ende? Dies aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Das ist mein dritter Punkt, ja? Sich über die Rettung des anderen freuen. Unsere menschliche Logik, unsere menschliche Erfahrung, die sagt doch Folgendes. Unterordnen, sich mit dem anderen identifizieren, das heißt eigene Identität ein Stück weit aufgeben. Was folgt daraus? Verlust, Unglück. Kummer. Aber bei Gott ist es anders. Unterordnen, sich mit dem anderen identifizieren, freuen. Paulus ist allen alles geworden, um an den Segen des Evangeliums Anteil zu haben. Das heißt, Paulus möchte mehr an der himmlischen, herrlichen und ewigen Freude Anteil haben, die Engel haben, wenn nur ein Sünder umkehrt. Welchen Aufwand hat der gute Hirte betrieben, um dieses eine Schaf, dieses eine verlorene Schaf zu retten? Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Welche Freude ist es bis in den Himmel, wenn nur ein Mensch zur Buße findet. Und Gott möchte, dass wir alles dafür tun, um an seiner Freude Anteil zu bekommen. Und ich weiß, manchmal oder auch oftmals erfahren wir in diesem Leben nicht so viel von dieser Freude, weil wir nicht so viel von dieser Frucht sehen können. Aber unser Zeugnis soll nicht vergeblich sein. Gott gebraucht uns als seine Werkzeuge. Versteht ihr? Wir sind doch nicht für uns selbst unterwegs. Gott gebraucht uns als seine Werkzeuge, um Menschen zu überwinden, die für uns unüberwindbar scheinen. Und spätestens im Himmel dürfen wir dann, wie wir mit Tränen gesät haben, mit Freude die Ernte bestaunen. Christliche Freiheit. Wir kosten unsere Freiheit gerne aus, um Freude und vergänglichen Genuss zu haben. Liebe Geschwister, lasst uns auf unsere Freiheiten verzichten, um eine viel größere Freude, eine unvergängliche Freude zu erlangen. Amen.